Komm, Elektra, bist du fertig?
Wow, ich bin so.
Du siehst toll aus. Wow, Mamma mia, che bello. Bellissimo. So, 1, 2, 1, 2.
1, 2, Polizei.
Schönen guten Tag, hier ist Harald Glöckler und dieses ist der erste Podcast, in dem es um Menschen geht, extravagante Menschen, Menschen, die ihr Leben leben, die den Mut haben, sich auszudrücken, den Mut haben, ihr Leben nach ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten und auch zu leben. Denn darum geht es hier, wir sind alles geistige Wesen, die eine körperliche Erfahrung machen und diese körperliche Erfahrung macht der eine mehr oder der andere weniger. Und ich freue mich hier heute eine Persönlichkeit zu haben. Schade, dass wir nicht visuell sind, aber ich kann das erklären. Gegenüber sitzt eine wunderschöne Frau mit einer beachtlichen Oberweite und perfekt geschminkt in einem traumhaft schönen Kleid. Aber diese Frau war nicht immer eine Frau. Darüber reden wir jetzt gleich. Und von dem jungen Mann, der den Traum hatte, sein Leben zu leben, wurde eine gefragte Künstlerin, ein Superstar auf dem Balkan und ich begrüße ganz herzlich hier und heute Elektra Elite.
Hallo. Elektra Elite, hallo Harald, vielen, vielen Dank für solche Worte. Du hast alles richtig gesagt. Ich bin hier heute für dich extra gekommen und ich freue mich, dass du bist diejenige, mit wem ich führe dieses Interview. Und ich werde dir antworten auf alle möglichen Fragen, kalte und heiße, beides.
Elektra, als ich dich zum ersten Mal getroffen habe in der Schweiz, warst du ein Mann und du hast ein bewegtes Leben. Ich umreiße es einmal kurz. Du hattest erst ein Leben als Gay, als Homosexueller. Dann hast du eine Frau kennengelernt, hast dich in sie verliebt. Dann war plötzlich der homosexuelle Aspekt nicht mehr so gegeben. Du hast zwei wundervolle Kinder, da kommen wir gleich dazu. Und dann hast du dich entschlossen, dein Leben radikal zu ändern und dich umoperieren zu lassen. Und heute bist du eine Frau oder Transfrau, wie man sagt. Und das ist für mich sehr, sehr faszinierend, weil du einfach so stringent dein Leben lebst. Und da gibt es aber noch ganz viele andere Aspekte. Als wir uns damals kennengelernt haben, hast du mir gesagt, du möchtest dich verändern. Du hast das Gefühl, du brauchst Veränderung, dein Körper, du möchtest eine Frau werden und heute sitzt du hier gegenüber und du hast eine Oberweite, wow, das ist beachtlich. Und vielleicht erzählst du selbst einmal aus deinem Leben und wir beginnen mal an diesem Zeitpunkt, einfach von Anfang an, was hat dich bewegt, was waren deine Stationen und wie ist es dazu gekommen, dass du die geworden bist, die du heute bist?
Du hast alles perfekt interpretiert. Ich war damals, aber das war schon viele Jahre, wir haben uns getroffen in Zürich. Du warst auch jünger, ich war auch jünger. Wir sind noch super wie sagt man das? Wir sehen noch spektakulär aus.
Aber aufregend, aufregend schön.
Aufregend schön, ja. Bravo, aufregend schön. Leben bringt viele Veränderungen. Es gibt Leute, welche möchten kämpfen mit diesen Veränderungen, welche haben Ängste zum Gehen in Kampf wegen Veränderung. Ich bin ein Mensch, das hat keine Angst. Ich bin nie ängstlich gewesen. Damals als Junge, wenn ich bin gekommen in Schweiz, ich war sehr jung. Ich war mit meiner Frau 7 Jahre verheiratet. 2 Kinder, die Tochter ist 21, Sohn ist jetzt 17. Und dann 7 Jahre Ehe. Nachdem das, dann habe ich kein Interesse gehabt, damals in Ehe für Männer. Nach der Scheidung, das war die schlechteste Zeit meines Lebens. Das war meine schlechteste 6 Monate meines Lebens. Ich konnte nicht atmen damals. Ich konnte nicht meine Arbeit damals. Ich habe in gearbeitet bei Pfarrer Sieber. Das ist eine Stiftung für Drogen- und Alkoholsuchtige als Sozialarbeiter. Arbeiter damals. Jetzt nenne ich mich Arbeiterin, aber damals Arbeiter. Ne? Und das wäre sehr schwer. Das, ich denke, 50% Leute werden Suizid machen oder so etwas. Aber ich bin geboren stark. Ich komme vom Ex-Jugoslawien. Ich weiß, was bedeutet keine. Ich weiß, was bedeutet Armut.
Du hast Krieg erlebt.
Ich habe Krieg erlebt. Meine Familie ist gekommen mit nur einer kleinen Tasche von Kroatien nach Serbien.
Wie hat dich das geprägt, diese Erfahrung aus dem Krieg? Wird man da härter?
Das hat meine Familie und alle diese Leute, diejenigen, welche sind gekommen in Oluja, hat das geheißt, oder die Strom, sagt man das auf Deutsch, oder nicht Strom, sondern Oluja. Wie sagt man das, wenn kommt Regen, diese Gitter kommt?
Und Donner,
kommt
Donnerblitz.
Donnerblitz, ja.
Blitzschlag, Donner, ja.
Genau, und das ist Name von dieser Aktion. Und damals, das ist 350.000 Leute ist verschwunden. Das war sehr hart für mich, sehr hart für meine Familie. Wir haben gute Leben gehabt. Wir sind gekommen in ein Land in Serbien, wo haben wir kein Haus gehabt. Sehr, sehr schwer.
Aber er hatte nichts mehr.
Also Schatz, mit einer Tasche. Wir haben verlassen Tiere, wir haben verlassen Hunde. Unser Hund hat 2 Jahre gewartet, mein Vater, vor dem Eingang.
Oh mein Gott.
2 Jahre.
Wie schwer war das, den Hund zurückzulassen? Furchtbar.
Ich denke, das war Horror für meine Familie, für Tiere meistens. Und dann Vater ist in Pension gegangen, hat angefangen zuchten Schafe auch. Und dann vor das ganze Dorf ist weg. Er hat geöffnet, das Schafe gehen weg, einfach in Natur.
Ja.
Leider die Kroaten, später, wenn die sind gekommen, dann später ist geklaut geworden, Sachen und so, die haben wieder diesen Stall zugemacht. Mhm. Nach 5 Jahren, nach dem Krieg, mein Vater ist gestorben, alle diese Schafe sind gestorben in diesem Stall, geschlossen von diesem Tag. Kein Mensch hat ihn freigelassen. Ja, unglaubliche. Aber das bringt, du hast mich gefragt, gibt mir das die Kraft? Ja. Das gibt mir große Kraft, das hat mir Kraft im Leben, Kraft durchleben. Jetzt meine große Kraft sind Kinder. Und dann habe ich mich langsam nach der Scheidung entschieden, dass ich gehe in diese Richtung, was ich wollte immer sein.
Was war so schwer nach der Scheidung, dass, wenn du sagst, es war die schwerste Zeit in deinem Leben? Was ist
ein Gefühl, das hast du alles verloren. Mhm. Trotz, dass Kinder sind 10 Minuten von dir entfernt, wir haben gemeinsames Sorgerecht. Aber diese Gewohnheit, was wir haben gehabt und alles und das...
Also ist alles zusammengebrochen?
Ja, das war meine... Das war meine stärkste Zeit von meines Lebens. Mhm. Also 6 Monate fast ohne Atem. Also ich gehe arbeiten, kann nicht atmen. Also das ist wahrscheinlich auch psychisch, oder? Und dann nach 6 Monaten, ich habe einen guten Job gefunden, Kontakt mit vielen Leuten. Normalerweise ich brauche nicht Hilfe von jemandem für eine Info oder für Hilfe, sondern ich suche immer Lösungen alleine.
Wann hast du entdeckt, dass du, also das ganze Leben ist Veränderung. Und wie du richtig sagst, die meisten Menschen haben Angst vor Veränderung, weil sie das Gewohnte wollen. Aber man muss sich der Veränderung stellen, denn die Veränderung wird mit einem oder ohne einen stattfinden. Und wenn man sich gegen Veränderungen stellt, dann erschafft man Leid. Ja? Und wann war der Moment, wo du festgestellt hast, dass du dich auch körperlich verändern möchtest, dass du eine Frau sein möchtest, werden möchtest?
Also erster Moment muss ich schon sagen, das war als Kind. Das war schon als Kind, das habe ich bemerkt mit 7, 8 Jahren.
Wie war der Moment?
Das ist der Moment, wenn du möchtest tragen Muttersachen, Mutterschuhe, also das habe ich gemacht, oder? Und ich habe vor ein paar Tagen meine Mutter gefragt, sie ist noch gut, sie lebt noch. Und sie hat gesagt, ich habe gedacht, du machst ihnen Spaß. Und für Balkanleute, das ist Horror-Terror, verstehst du das?
Ja.
Sohn und später möchte eine Mädchen. Sie hat damals das gar nicht gecheckt. Und,
wie solltest du auch mit 7 Jahren, denkt man nicht so
genau, an solche Dinge. Genau, die Eltern denken nicht, die denken, das ist Spaß und alles. Ja. Dann ist gekommen sekundare Schule, dann Gymnasium später, was ich habe gemacht, dann das war auch durch Krieg, das habe ich alles unterdrückt, diese meine Sexualität. Ich habe nicht gedacht, was bin ich in dieser Zeit, bis ich habe meine Frau damals kennengelernt. Nun ja, wir sind später geschieden.
Wie alt warst du, als du geschieden wurdest?
Ja, ich war 28.
Okay, also noch sehr jung.
Ja, jung. Leben, wenn ich habe keine mehr diese Atemprobleme gehabt und so, ich habe einen guten Job gefunden und dann einfach, ich wollte leben. Viele Sachen waren im Kopf, aber dann habe ich mich entschieden, leben, mein Leben, wie ich möchte leben. Ich denke, das ist ein guter Satz.
Ja. Das ist aber die Voraussetzung. Ich meine, das ist ein ganz großer, wichtiger Punkt, denn diese Frage stellen sich ja die wenigsten Menschen. Und das ist ja das Essentielle. Um sein Leben leben zu können, muss man erst einmal wissen, wie man leben möchte. Und diese Frage stellen sich schon mal die wenigsten Menschen. Man muss ja eine Vorstellung davon haben, wie möchte ich leben. Und da hast du dir also klare Vorstellungen
schon gehabt.
Gemacht.
Gott sei Dank, dass ich habe das gehabt. Darum in meinem Kreis von Leuten, welche ich kenne, oder die Leute, welche sind vom Straße oder so, viele Leute haben nicht solche Kraft. Und einfach, die leben in dieser versteckten Welt. Die können sich nicht entwickeln, wie die möchten. Und es gibt
schämen sich,
oder Angst vor Familie.
Kommen nicht klar mit ihren
Familien,
mit ihrer Sexualität, mit ihren Gefühlen, genau. Der Zwiespalt zwischen zu merken, man ist anders als andere,
genau.
Wobei ja alle anders, jeder ist anders als andere, aber dass man nicht der Norm entspricht und dann noch diesen gesellschaftlichen Zwang, auch vom Elternhaus vielleicht verstoßen zu werden,
ja, natürlich.
Nicht viele mehr geliebt zu werden.
Ja. Viele sind verstoßen und Religion.
Ja.
Bei vielen sind auch Probleme Religion. Oder? Es gibt es in meinem Land, es gibt es auch, dass Vater hat Sohn umgebracht, darum er wollte schwule Leben.
Ja,
verstehe.
Ja,
das gibt es auch in Deutschland, das gibt es überall.
Überall,
ja. Ich weiß. Und dann, meine Stärke hat mich gebracht auf diesen Weg, wo ich bin jetzt. Ich war knallhart nach dieser Arbeit. Ich habe angefangen zuerst war Haare, dann Laser, dann das, diese kleinere Sache. Aber Wunsch war immer Frau sein. Und in der Zwischenzeit ist gekommen auch diese Musikkarriere.
Was war das Wichtigste für dich? Also bei vielen Frauen ist es so, dass sie bei Männern, die einen Frauenkörper wollen, dass sie ihr Glied nicht mehr ertragen können und sagen, ich möchte das Glied wegmachen lassen. Dann gibt es wieder welche, die sagen, ich möchte Brüste haben. Was war bei dir so das Wichtigste, wo du gesagt hast, das möchte ich als erstes machen?
Die erste war die Brüsten.
Die Brüste.
Ja, das waren die erste, die kleinere Brüste, die erste.
Wie war das Gefühl, als du plötzlich diese Brüste hattest?
Sehr schön. Ich habe immer gehabt. Gar keine Unterschied, sondern einfach wie, dass ich lebe mit diesen Brüsten.
Nur, dass sie dir vorher gefehlt haben.
Also, ja, genau.
Also mein Tätowierer hat immer zu mir gesagt, wenn er mal Tattoos macht, ist das nicht, er hat nicht das Gefühl, er malt die auf, sondern sie werden sichtbar. Sie sind schon da gewesen. Und so ähnlich ist es bei deinen Brüsten. Eigentlich waren sie schon da, aber nicht sichtbar.
Genau.
Ja.
Genau.
Also das muss
die waren ein, schon da, brav.
Aber das muss doch ein irrer Moment gewesen sein. Ich kann mir vorstellen, man steht erst mal stundenlang vor dem Spiegel und betrachtet sich die Brüste.
Ja, ich habe diesen Tag 6 Operationen gemacht, nicht nur Busen. Und dann ich konnte viel mehr Veränderungen sehen. Das war in Griechenland, in Athen. Ich habe erste Operation gemacht. Und dann wieder später in Belgien, dann in Türkei. Nein, die letzte war in Belgien, vorletzte war in Türkei. Und jetzt von diesem Zeitpunkt, ich sage, das ist jetzt mein Reichtum. Also ich fühle mich jetzt glücklich. Meine Kinder geht es gut. Ich habe super Kontakt mit Mutter von meinen Kindern. Ich habe super Kontakt mit meiner Familie. Leute unterstützen mich.
Wie sagen deine Kinder zu dir? Nennen sie dich Papa oder Vater oder Mutter? Oder wie nennen sie
Nein,
dich jetzt?
Das ist definitiv Vater.
Vater.
Tata. Die sagen ja. Tata auf Serbisch. Und ich werde mich nicht wohl fühlen, darum die sind gewachsen mit Vaterrolle, oder? Und Mama ist Mama, Mama bleibt immer Mama, Mama ist 24 Stunden und sie ist eine super, mega gute Mutter. Und ich werde nie sagen, dass die rufen mich Mama. Ich würde nie wünschen, dass die rufen mich Mama. Jetzt später, wenn meine Tochter kriegt Kind, dann schauen wir, oder wie
was das, das Enkelkind sagt. Ja,
was das Enkelkind sagt. Sagt Oma oder Opa, oder mal schauen. Oder
dann,
sage nein, Elektra. Ruf mich nur Elektra.
Ja. Dann hast du einen Job begonnen, der einen Beruf, eine Berufung, kann man bei dir sagen, der jetzt auch nicht der typische Beruf jetzt ist für die meisten Menschen. Du wurdest, man kann sagen, die exklusivste Prostituierte der Schweiz.
Ja, das war der Königin der Langstraße.
Wie kam es dazu?
Das war ein Interview bei 20 Minuten. Und das war eine super Junge, liebe Gruß für diese Junge, heißt Toni. Wir haben super, super Interview gemacht und dieses Interview war so viel gelesen und die Zeitungen sind verschwunden. Und das hat mir auch noch einen Plus gegeben in meiner Karriere. Und Schweiz ist auch ein bisschen konservatives Land, aber Feedback war spektakulär vom Leute. Ich habe so viele Frauen bekommen Inbox. Wir unterstützen dich. Oder Leute, welche haben damals mit mir gearbeitet, die haben mich erkannt durch Stimme, durch Respekt. Wir sind hinter dir. Aber weißt du, Harald, was ist wichtig ist bei mir? Alles, was ich mache, ich brauche keine Unterstützung von anderen Leuten.
Ja.
Ich möchte nicht, dass jemand sagt, ja, das, doch, du kannst das machen. Ich möchte das machen alles alleine.
Aber wie kamst du darauf? Wie kommt man? Also es gibt Mädchen, die wollen Zahnarzthelferin werden, die anderen wollen Stewardess werden. Und du hast dann gesagt, nein, ich möchte gerne eine Prostituierte werden.
Genau, das war ich. Damals war ich in Beziehung mit einem spanischen Mr. Spanien. Er war zweiter Platz damals oder so etwas. Wir haben uns kennengelernt. Wir waren in Beziehung 2 Jahre. Und er hat mir diese Idee gegeben. Darum, er hat schon Prostitution gemacht. Und dann, ich war ein bisschen hässig, oder? Ich wollte das nicht machen. Warum? Ich als Trans und so. Und dann bin ich gegangen einen Tag in diese Sexkino. Es waren ungefähr 20 Prostituierte, Sexarbeiterinnen dort, ja. Oder? Und ich war erste Tag und ich meist verdiente war ich diese Tage. Dann habe ich gesagt, oh, okay, gut, dann ich mache weiter, oder das ist gut. Also in meine Geschichte gibt es auch diese finanziell, das hat mich gepusht.
Ja, ja.
Noch mehr in das, noch mehr in investieren in mich. Also ich bin keine Prostituierte unter von Brücke. Das muss man sagen, oder? Mein Name ist Elektra Elite, aber das heißt nicht, ich bin Elite-Prostituierte. Darum ich sage immer, Elite-Prostituierte existieren nicht. Jetzt bin ich in Berlin, oder? Kommt eine Junge und er geht unter von Brücke mit 20.000, er gibt eine Mädchen, bulgarische Mädchen, 20.000. Was ist dann sie? Auch eine Elite-Prostituierte? Nein. Verstehst du? Das ist nur eine Epithet, dass Prostitution klingt ein bisschen weicher, schönes.
Ich habe meine ganze Geschichte begonnen mit einem Laden in Stuttgart 1997. Und das war, um die Ecke war die Altstadt. Sehr viele meiner Kundinnen damals, und eigentlich muss ich auch sagen, waren das die ersten Kunden. Und ich weiß auch gar nicht, ob der Erfolg so nach vorne gegangen wäre, wenn ich diese Kundinnen nicht gehabt hätte, waren Prostituierte, die dort gearbeitet hatten. Ich habe solche enge Jeanshosen gehabt, ganz enge Jeanshosen, sexy Oberteile. Und die Mädchen kamen, haben Hallo, und die waren immer gut drauf. Auch Table Dance gab es viel damals. Mhm. Und die haben gesagt, darf ich diese Hose haben? Ich habe das Geld jetzt nicht, aber ich bringe es dir nachher vorbei. Ich habe gesagt, okay, machen wir, nimm das mit. Sie kam eine Stunde später, hat das Geld gebracht. Ich habe nicht ein einziges Mal erlebt, dass eine der Mädchen, die der Prostitution nachgegangen sind, etwas mitgenommen haben und nicht bezahlt haben. Mhm. Ich habe Damen der Gesellschaft erlebt und reiche Leute, die nicht bezahlt haben.
Genau.
Ja. Und deshalb, ich habe einen großen Respekt vor diesen Menschen, weil sie waren zu mir immer ehrlich und sehr menschlich. Und also das ist mir die Tage eingefallen wieder. Und waren meine ersten Kunden, Stammkunden, weil die extravagante Dinge gesucht haben. Ja? Nun, wer sind die Kunden einer Transfrau?
Die Kunden sind definitiv Heteromänner, die gay oder schwule, die kommen nicht bei Trans. Das sind nur Heteromänner, 99,9%. Verheiratete Männer, verlobte Männer, alle Nationalitäten kommen. Ja.
So, nun hast du aber einen anderen Traum gehabt, schon von Kind an.
Genau, das ist Musik.
Musik. Und ja. Du hast dich an diesen Traum erinnert,
genau,
während
Corona.
Genau. Und auch diesen hast du genauso zielstrebig nach vorne gebracht. Man muss sich jetzt einmal vorstellen, das ist ungefähr 3 Jahre her, ja, maximal. Ja? Ja. Und heute bist du ein Superstar auf dem Balkan und deine Videos haben Millionen von Klicks. Wie geht das? Wie hast du das gemacht?
Eben, das ist das. Wenn die Leute merken, dass du bist guter Mensch, dass du bist kommunikativ, dass du hast gute Seele, dass du wünschst nicht andere Leute schlechte Sachen, plus meine, das ist etwas, dann plus zweite Musik, zweite visuell, sieht perfekt aus, ich singe sehr gut aus, ich habe immer Musik gerne gehabt, oder?
Ja, und du hast das alles, deine Videos sind unglaublich professionell, das, genau, sind wie Hollywood-Filme, genau, gemacht, genau, mit hübschen Menschen und für uns in Deutschland sind die Texte immer ein bisschen, ja, das hört sich ein bisschen hart und fast brutal an, also wenn man bei uns da singen, die Schlager, ich liebe dich und du bist, ja, und bei euch, da wird aber auch,
die Lorelei,
da wird auch gesungen, ich bring dich um, wenn du, ja, und alle tanzen darauf und ja,
normal,
lachen. Und,
darum,
ja,
ich singe die Lebensgeschichten, verstehst du? Also du bist meine, du, zum Beispiel, du darfst mich nicht betrügen, dann du weißt, was wird passieren, verstehst du? Also das ist sofort, ich sage direkt, was ich meine. Und das ist ehrlich, jeder Song ist nur für mich geschrieben. Ich gebe immer nur ein Wort und dann mit diesem Wort, die müssen sich
beschaffen und den Text,
genau,
machen. Ja.
Aber ich gebe ungefähr für einen Song 10 Sätze und dann die machen das. Einfach, das muss Song für mich sein. Wie letzte diese Ballade. Und sie ist gemacht nur für einen Mann, welchen ich habe sehr geliebt, oder? Das ist schon jetzt 2 Jahre her. Dass ich habe ihn gewidmet Mafiasch, mein bekanntester Song. Und dann jetzt Ballade, Živote moj, das heißt mein Leben, oder nein, nicht mein Leben, sondern in Deutsch klingt etwas anderes. Weißt du, wenn ich muss übersetzen, das, ja, sieht, ja, anderes aus. Aber es ist ein sehr trauriger Song. Ich habe geweint bei Videodrehungen. Und ich denke, ich habe richtig gute Sachen gemacht.
Du hast fantastische Sachen, ja, gemacht. Und
viele Leute, viele Hetero-Leute, viele Frauen, viele Hausfrauen, viele junge Mädchen melden sich bei mir. Nicht wegen Prostitution. Prostitution, ich habe immer gerne gearbeitet. Ich arbeite jetzt auch Prostitution. Ich werde arbeiten in Zukunft auch Prostitution. Darum, das ist meine primäre Arbeit, oder? Und ich liebe diese Arbeit, wenn du arbeitest mit Kopf, intelligent, das ist Job Nummer 1. Und zweite, das ist singen und ich bleibe noch auch, weißt du wie, wenn ich spüre, okay, Elektra, du bist satt, dann ich sage, okay, jetzt ist große Pause für mich.
Aber dein Leben hat sich doch noch sehr verändert, ich meine,
es ist
du
sehr viel verändert, ich, ja, habe mich verändert, andere Art von Leuten kennengelernt, also ich bin jetzt in Berlin bei dir.
Du nutzt deine Popularität nun für einen weiteren sehr, sehr mutigen Schritt, das muss ich wirklich sagen. Denn wir hier in Deutschland können uns jetzt gar nicht vorstellen, wie das, ja, in Ländern ist, wo, sagen wir mal, viele Dinge noch stigmatisiert werden, wo auch Homosexualität noch ein großes Tabu ist. Also ein größeres als hier und Prostitution nicht erlaubt ist.
Genau, das ist.
Und du kämpfst jetzt gerade dafür.
Genau, ich kämpfe jetzt für Legalisierung und für LGBT-Rechte.
In
ganze Balkan.
Balkan.
Ganze Balkan. Also das heißt Bosnien, Kroatien, Serbien. Ich als alleine, ich kann das nicht alles machen. Ich werde machen, bis wann ich habe Kraft, Lust. Darum, ich muss mich auch fokussieren auf mein privates Leben und auf meine Kinder. Ich kann nicht retten ganze Nation oder ganze Welt, Aber Weltveränderung in Balkan, das haben wir schon gebracht.
Aber das ist sehr mutig und eine muss den Anfang machen, sonst wird sich nichts ändern.
Genau.
Allerdings bekommst du da sicher auch viel Gegenwind, denn ich denke gerade die katholische Kirche ist da nicht sehr begeistert, wenn da jetzt jemand kommt, eine Transfrau, und sagt, ich möchte diese Rechte einfordern. Aber ich denke, ich bin so begeistert von dir und das ist so großartig, ich muss dir mal applaudieren, weil ich glaube, dass du viel bewegst, und ich glaube, wenn die Schleusen einmal geöffnet sind, werden ganz viele Menschen den Mut auch bekommen, aufzustehen.
Haben die schon bekommen.
Und je mehr aufstehen, desto weniger kann man es verhindern, weil irgendwann sind es zu viele und dann muss die Veränderung eintreten, die ist schon eingetreten, die ist nur noch nicht sichtbar. Und dann kann man nicht mehr, können sich weder Staat noch Kirche weiter, sagen wir mal, dagegen wehren. Aber nur so, alle großen Veränderungen sind entstanden, indem jemand den Mut hatte, es anzugehen, anzusprechen. Aber das ist schon, also ich muss sagen, das ist faszinierend. Das ist
faszinierend, und was ist wichtig, dieser riesige Feedback von diesen Leuten, verstehst du? Das ist wichtig. Wir dürfen uns nicht lassen, dass jemand stoppt uns in unsere Wünschen. Wir müssen freie Leben haben. Wir sind im 21. 22. Jahrhundert. Und ich denke, dass...
Leider die katholische Kirche noch nicht. Ich habe ein Buch geschrieben.
Es ist schon genug zum Wissen, was Leute machen in Kirche. Und dann
Nein, die sollen sich um ihre Missbrauchsfälle kümmern.
Genau, das habe ich jetzt gesagt, aber auf schönere Seite.
Ich habe Bücher geschrieben, auch über die Kirche, und das ist genau das Thema. Und sie haben genug damit zu tun, sich mit ihren Dingen eigentlich zu beschäftigen. Aber Elektra,
Kirche und Staat, das sind zwei verschiedene Sachen.
Absolut.
Kirche darf reden, was möchte reden, aber nicht Gemeinde, sondern Stadt, Land, zum Beispiel Deutschland. Also Kirche hat nichts zu sagen. Das sind zwei verschiedene Sachen. Das entscheidet Bund, nicht Kirche. Und auch Bund und Kirche kann auch nicht entscheiden mein Leben. Also das entscheide ich. Darum ich zahle Steuer bei diesem Bund, verstehst du? Und ich zahle Steuer für katholische Kirche. Also alle profitieren, aber die lassen nicht andere Leute leben, wie die möchten. Das geht nicht. Bei mir das geht nicht. Und ich werde noch kämpfen, bis wann ich habe Kraft, Lust und alles.
Elektra, ich bedanke mich für dieses großartige Gespräch. Und ich hoffe, wir hätten viel länger reden können. Wir müssen einen weiteren Podcast machen. Wir können das gar nicht alles in einen packen.
Genau. Das ist ein sehr breites Thema. Aber wir haben, wie sagt man das, wenn... etwas kaputt jetzt gemacht.
Ja, du hast die Zündschnur gezündet. Ja?
So etwas.
Und ich muss sagen, ich bewundere deinen Mut, ich bewundere deine Kraft und deinen Willen, dein Leben so zu leben, wie du es für richtig hältst, denn das ist der einzige Weg. Eine Freundin von mir ist Sterbebegleiterin und sie sagt, 95% aller Menschen kurz vor dem Tod bereuen, dass sie ihr Leben nicht so gelebt haben, wie sie wollten, sondern das Leben der Eltern und das Leben der anderen.
Und das ist die große Schade.
Ich danke dir, ich wünsche dir viel, viel Glück und viel Erfolg weiterhin, und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, um unser Gespräch fortzusetzen.
Danke dir vielmal für alle unsere Zeit, danke, dass du hast Glück und Gesundheit und alles, und danke, dass du bist da. Du bist sehr eine wichtige Person für
dich. Dankeschön, danke Elektra Elite.
Bitteschön, danke.
Eine Produktion von Audiotakes.